Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Leni, die uns von ihren zwei Geburten erzählt. Leni war durchaus offen für Intervention und eine PDA, aber beide ihre Geburten waren so schnell, dass gar keine Zeit war für irgendwas. Und so hatte sie ganz unverhofft zwei komplett physiologische Geburten. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Leni. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner zwei Kinder erzählst.
Hallo, Thea.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, gerne. Ich bin 33 Jahre alt und lebe in Wien, bin aber eigentlich aus Süddeutschland und wohne jetzt schon seit 12 Jahren in Wien. Und zwar mit meinem Mann und mit unseren zwei gemeinsamen Kindern. Ein Sohn, der ist 5 Jahre alt und eine Tochter, die ist 3 Jahre alt.
Ja, bevor wir mit den Schwangerschaften und Geburten deiner Kinder anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Ja, da habe ich meine Mama schon relativ früh immer wieder gefragt zur Geburt. Ich fand das Thema irgendwie schon immer faszinierend und interessant. Und sie hat nicht viel erzählt, aber sie hat erzählt, dass die Geburt komplikationslos war. Ich bin das Ältere von zwei Kindern. Sie hat mich 4 Tage nach dem errechneten Geburtstermin bekommen und die Geburt ging so 5 bis 6 Stunden lang, also auch nicht wahnsinnig lang. Und es lief eigentlich alles gut.
Oh, schön. Dann fangen wir mit der Schwangerschaft von deinem Sohn an. War die geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, die Schwangerschaft war eine ziemliche Überraschung. Ich war damals 27 Jahre alt und hatte schon länger auf hormonelle Verhütung verzichtet. Deswegen war natürlich immer ein gewisser unsicherer Faktor da, dass es doch irgendwann passieren könnte. Aber wir haben uns da eigentlich ganz gut anderweitig beholfen und waren dann im Urlaub auf Sardinien. Und mein Mann ist immer dafür zuständig, uns eine Reiseapotheke zusammenzustellen, also alle möglichen Kopfschmerztabletten etc. Und der hatte irgendwie auch einen Schwangerschaftstest eingepackt, obwohl ich das gar nicht veranlasst hatte. Aber ich hätte im Urlaub meine Periode bekommen sollen. Am Dienstag wäre das, glaube ich, gewesen. Und ich bin dann einige Tage über den Termin gegangen, habe mir auch gar nicht viel dabei gedacht. Aber nachdem ich dann 4 Tage überfällig war, hat mein Mann mich dazu angehalten, doch mal den Test zu machen. Und dann meinte ich so, ja, können wir schon machen, wird aber doch nicht sein und kann ja sein, dass sich die Periode mal verspätet, obwohl ich sie eigentlich immer sehr regelmäßig hatte. Naja, ich habe dann morgens diesen Test gemacht und wir haben uns nebenbei fertig gemacht im Hotelzimmer und haben den Test aufs Regal gelegt. Und ich bin dann im Zähneputzen vorbeispaziert und habe mir den Test einfach nur angeschaut, weil ich mir dachte, es steht sowieso drauf, nicht schwanger. Und es steht dann schwanger auf dem Test. Und das war für uns eine ziemliche Überraschung.
Wie lustig, auch dass dein Mann einfach diesen Test eingepackt hatte.
Ja, war wohl unterbewusst.
Ja, wie ging es dann für euch weiter? Erstmal an dem Tag und dann auch nach dem Urlaub?
Das war also wirklich, wir sind aus allen Wolken gefallen. Wir hatten es ja überhaupt nicht geplant oder gedacht, aber es war sofort klar, dass wir das Kind behalten wollen. Also ich wollte eigentlich immer schon vor 30 Mama werden, da wären noch 3 Jahre bis dahin Zeit gewesen, aber war dann auch schön, dass es so schnell doch geklappt hat. Und ich habe dann sofort erstmal das Rauchen eingestellt und das Alkohol trinken. Das hatte ich natürlich auch noch getan im Urlaub. Und wir sind dann erstmal an einem ziemlich leeren Strand gefahren und haben unsere Gedanken sortiert und sind dort dann erstmal warm geworden mit dem Gedanken, dass wir jetzt bald Eltern werden.
Und wie war das dann, als ihr aus dem Urlaub zurück... Huch, jetzt macht sich mein Sohn bemerkbar. Wie war es, als ihr aus dem Urlaub zurück nach Wien gekommen seid? Hattest du zu dem Zeitpunkt schon viele Freundinnen in Wien, die auch Kinder hatten? Wusstest du, ob du dir eine Hebamme suchst, zur Ärztin gehst, welches Krankenhaus in Frage kommt für dich?
Also ich hatte so gut wie gar keine Ahnung. Ich war immer interessiert am Thema Schwangerschaft und Geburt, aber ich hatte im Freundeskreis fast gar keine Mütter. Eine Freundin, die lebte aber relativ weit entfernt. Da habe ich nicht so viel mitbekommen, die schon Mama war. Und eine Arbeitskollegin, der ich ziemlich nahe stand zu der Zeit. Deswegen wusste ich so ein paar Dinge, aber auch nicht wahnsinnig viel. Und wie wir dann zurück nach Wien gekommen sind, habe ich mir auch erstmal einen Frauenarzttermin gemacht, weil ich mir dachte, gut, wie geht's jetzt weiter? Jetzt habe ich ja diesen Test, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich da ansetzen soll. Und habe dann auch direkt einen Termin bei meinem Gynäkologen bekommen in der Woche nach dem Urlaub. Der hat dann auch direkt einen Ultraschall gemacht und bestätigt, dass die Schwangerschaft intakt ist, dass das Baby ja, sich gut entwickelt oder was davon eben schon zu sehen ist. Und hat mir dann auch direkt, glaube ich, eine Überweisung gegeben für Geburtsklinik und so ein paar andere Zettel. Und ich dachte mir erst, nee, ich will mich eigentlich noch nicht anmelden bei der Klinik, weil man weiß ja nicht, was passiert. Also ich war da so ein bisschen abergläubisch. Aber er meinte dann, ja, bitte melden Sie sich schon mal an, es ist besser, es früher zu machen. Und ja, hat mich dann quasi so wieder weggeschickt. Und dann habe ich auch direkt meine Wunschklinik angerufen. Da war ich dann so ungefähr in der 8. Woche. Das ist das St. Josef-Spital hier in Wien. Das ist ja relativ, hat einen guten Ruf. Und ja, da habe ich dann eben nur Gutes gehört über. Und die Frau am Telefon ist aus dem Lachen quasi gar nicht mehr rausgekommen, dass ich in der 8. Woche mir einbilde, da noch einen Termin zu bekommen. Also die waren da schon auf jeden Fall ausgebucht und ich habe dann letztendlich einen Platz in der Semmelweis-Klinik reserviert. Die gibt es aber heute gar nicht mehr.
Genau, aber schon krass, dass in der 8. Woche man schon zu spät ist, in Anführungszeichen, für die Geburtsanmeldung.
Ja, Wahnsinn. Ich dachte mir auch, es ist ja noch so früh, aber offensichtlich muss man da schnell sein. Also inzwischen wird es, glaube ich, eh anders geregelt über so eine zentrale Vergabestelle, aber damals muss man sich eben noch selbst bemühen und
Ja.
anrufen.
Ja. Wie war das dann für dich, nicht die Klinik zu bekommen, die du dir gewünscht hattest? Und wie hast du dich auch gefühlt in diesem ersten Trimester? Wie ging es dir körperlich, emotional?
Ja, also das mit der Klinik hat mich da nicht weiter beschäftigt. Das konnte ich ja dann auch nicht ändern. Und ich dachte mir, ja, Semmelweis-Klinik scheint auch in Ordnung zu sein, also was ich so herausfinden konnte. Körperlich ging es dann aber ziemlich bergab. Also ganz am Anfang ging es mir natürlich gut und ich war aufgeregt und habe mich sehr gefreut. Aber dann so ab der 6., 7. Woche hatte ich eine sehr starke Schwangerschaftsübelkeit. Also ich konnte nichts mehr essen. Ich habe mich zwar nie übergeben, aber mir war einfach, mir stand es die ganze Zeit bis oben hin. Und ich habe dann auch an Gewicht verloren, sicher 3, 4 Kilo und war einfach komplett, also ich dachte, wie soll ich mein Leben noch bewältigen? Ich bin morgens aufgestanden und habe mir, glaube ich, 2 Stunden Zeit genommen für Duschen und Fertigmachen und mir dann irgendwie so ein kleines Porridge noch runterquälen, weil wirklich mein Kreislauf die ganze Zeit zusammengesackt ist. Ja, mir ging es einfach gar nicht gut. Ich habe mich natürlich dann auch ins Büro geschleppt. Damals war das noch nicht so mit Homeoffice. Und ja, meine Kolleginnen haben dann auch direkt Verdacht geschöpft, weil es mir einfach nicht gut ging, weil ich nicht mehr geraucht habe, weil ich beim Afterwork auch nicht mehr wirklich dabei war. Aber da habe ich noch alles für mich behalten.
Und hast du mit der Übelkeit und auch dem Gewichtsverlust Unterstützung von deinem Arzt bekommen?
Ja, leider nicht wirklich. Ich glaube, da wurde ich nicht ganz ernst genommen. Ich habe zwar schon immer wieder über Übelkeit geklagt und auch gefragt, ob ich da irgendwas gegen machen kann. Aber es wurde mir dann irgendwann was verschrieben. Das hat es aber noch schlimmer gemacht. Davon habe ich so eine ganz trockene Zunge bekommen. Und dann habe ich es einfach auch auf sich beruhen lassen. Ich habe dann versucht, mit homöopathischen Mitteln und also pflanzliche Mittel, Ingwer und so dagegen zu steuern. Aber ist leider nicht besser geworden und hielt auch relativ lang an. Also so in der 13., 14. Woche ist schon besser geworden. Aber bis zur 20. Woche war mir immer wieder schlecht.
Du Arme, ja, ich kenne es ja leider auch. Hast du denn dann irgendwann wieder zugenommen, weil du bist ja auch eine recht zierliche Person, sage ich mal, wo halt dann auch so ein Gewichtsverlust im ersten Schwangerschaftsdrittel, glaube ich, noch mal mehr auffällt?
Ja, doch, dann mit der Zeit schon. Als die Übelkeit dann weg war, habe ich auch wieder einen sehr guten Appetit bekommen, und konnte das dann auch wieder aufholen und habe dann über die Schwangerschaft auch insgesamt, glaube ich, 17 Kilo zugenommen. Also dann gab es keine Probleme mehr mit so geringem Gewicht.
Okay. Hast du dich nach einer Hebamme umgeschaut?
Ich habe mich nach einer Hebamme umgeschaut, ja. Und zwar gibt es in der Stadt Wien so Kassenhebammen, ich weiß nicht, ob man die so nennt, die auf jeden Fall einen Vertrag mit der Gebietskrankenkasse haben. Und von denen gibt es aber nur sehr wenige. Also ich glaube, bei 23 Bezirken waren das damals um die 30 Hebammen, also absurd wenig. Ich hatte aber trotzdem eine kontaktiert und die hat mich auch aufgenommen. Die war aber nur dazu da für, glaube ich, 1 oder 2 Termine während der Schwangerschaft und dann für das Wochenbett.
Und hat dir das gereicht an Hebammenbetreuung?
Ja, also ich hatte quasi so eine Liste mit Fragen, die ich dann gesammelt habe bis zu dem Termin mit ihr und habe sie ihr dann alle gestellt. Dadurch, dass ich auch wirklich eine komplikationslose Schwangerschaft hatte und mich sehr gut gefühlt habe nach der Sache mit der Übelkeit, hatte ich eigentlich auch keinen Bedarf großartig. Ich war auch in der Kontrolle bei meinem Gynäkologen. Ja, für den Zeitpunkt hat es eigentlich gut gepasst.
Das ist schön. Wie hast du dich denn sonst noch auf die Geburt vorbereitet, vielleicht auch zusammen mit deinem Partner?
Ja, wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, relativ knapp schon vorm Termin. Also der Termin war Mitte Januar, der errechnete Geburtstermin, und wir haben dann im November gestartet mit dem Geburtsvorbereitungskurs in der Semmelweis-Klinik. Also das haben zwei Hebammen geleitet. Die eine war mir auch sehr sympathisch, die habe ich dann auch nach dem Kurs noch angesprochen, ob sie auch noch Geburten betreut, weil ich hatte ja keine Beleghebamme, sondern bin dann in den Kreißsaal gekommen zu der Hebamme, die eben gerade Dienst hatte. Und sie meinte dann, ja, ich bin dann auch im Dienst immer wieder. Also vielleicht sehen wir uns nochmal. Und ja, das war dann so ein klassischer Kurs, der uns aufgeklärt hat über den Ablauf von einer Geburt oder auch, wenn ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Es gab auch eine Einheit zum Wochenbett, aber die musste ich dann leider skippen, weil ich dann schon in die Heimat gefahren bin über Weihnachten und meine Eltern besucht habe. Deswegen waren wir nur die ersten paar Einheiten dabei für den Geburtsvorbereitungskurs. Und ansonsten habe ich mir einiges durchgelesen. Ich habe damals Geburtsgeschichten gegoogelt, weil da gab es da einen tollen Podcast noch nicht. Da habe ich dann immer wieder reingelesen, was andere Frauen so erlebt haben. Und ich habe es auch kurz versucht mit dem Podcast zum Hypnobirthing, aber das hat mich irgendwie wahnsinnig gemacht. Die hat in so einer verträumten, ruhigen Stimme geredet. Das hat mich irgendwie ganz nervös gemacht. Ich weiß nicht, war da nichts für mich. Also ja, ich habe mich dann auch mit vielen Menschen unterhalten, die schon Kinder bekommen haben, und habe da so ein bisschen mein Wissen hergezogen.
Und wann ging die Geburt dann los? Wann wusstest du, okay, jetzt ist es soweit?
Ja, das ist auch noch eine ganz lustige Geschichte. Der Geburtstermin von meinem Sohn wäre der 18. Januar gewesen. Und mein eigener Geburtstag ist der 12. Januar. Ich bin an dem Tag 28 geworden und hatte einen ganz tollen Tag. Ich war ja auch in Mutterschutz und war dann frühstücken und habe mich noch mit Freundinnen getroffen am Nachmittag und war viel unterwegs. Und am Abend hat mein Mann mich dann zum Essen eingeladen, anlässlich meines Geburtstags. Und wir waren dann in einem ganz tollen asiatischen Lokal und haben es uns gut gehen lassen und sind dann aber auch relativ früh wieder nach Hause. Ich habe dann noch geduscht und wollte mich dann gemütlich aufs Sofa legen und ein Stück von meinem Geburtstagskuchen essen. Den habe ich dann am nächsten Tag im Krankenhaus mit Baby im Arm gegessen. Jedenfalls kam ich aus der Dusche und wollte mich aufs Sofa legen und wollte es mir gemütlich machen. Und ich habe einfach keine gemütliche Position gefunden. Also es war ganz komisch. Ich konnte mich nicht seitlich hinlegen, ich konnte mich nicht hinsetzen, ich konnte mich nicht auf den Rücken legen und habe da die ganze Zeit mich herumbewegt. Und dann hat es auch schon gestartet, dass ich ständig zur Toilette musste. Und ich meinte dann zu meinem Mann, ach, das ist komisch. Ich glaube, mit dem asiatischen Essen war was nicht in Ordnung. Wie geht's dir denn? Und er meinte, nee, mir geht's gut, ich habe nichts. Ja, und ich musste dann immer wieder und wieder auf Toilette und habe aber natürlich nicht das in Verbindung gebracht damit, dass ich jetzt im 10. Monat schwanger bin und das Kind sich eventuell ankündigt. Ich habe immer noch das asiatische Essen im Verdacht gehabt. Ja, und dann habe ich versucht, mich wieder hinzulegen und ein bisschen auszuruhen und habe dann zu meinem Mann gesagt, ach, mein Bauch tut immer so weh und der wird so hart. Und er hat dann vorgeschlagen, ins Krankenhaus zu fahren. Und meinte ich so, nee, nee, lieber nicht. Und jetzt ist auch alles wieder gut, aber ein paar Minuten später hat mir wieder der Bauch so weh getan. Und er hat dann begonnen, mit seiner Venentracker-App die Abstände zu tracken und meinte so, alle 3 Minuten tut dein Bauch für 30 Sekunden weh, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Und das hat dann auch die App gleich gemeldet. Und ich habe mich zuerst noch geweigert und habe gesagt, nee, wir haben im Geburtsvorbereitungskurs gelernt, die erste Geburt dauert sicher 10 bis 12 Stunden. Ich werde jetzt nicht ins Krankenhaus fahren und die lachen sich dann kaputt über mich und wartet dann da 12 Stunden. Ich möchte so lange wie möglich zu Hause bleiben. Und das habe ich dann, glaube ich, noch 2, 3 Wehen durchgezogen und dann habe ich gesagt, nee, wir fahren, ich halte das nicht aus, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und wohin mit mir. Und dann hat mein Mann den Hörer in die Hand genommen. Das musste so um kurz nach 9:30 gewesen sein und hat dann die Rettung verständigt, weil wir haben kein eigenes Auto und das ist, glaube ich, so in Wien der übliche Vorgang, dann einen Krankentransport zu rufen. Und er musste dann natürlich alles durchgeben, also mein Alter, die wievielte Schwangerschaft, in welchen Abständen die Wehen schon kommen. Und dann kommt mein Mann plötzlich um die Ecke mit Handtüchern und einer Schnur in der Hand. Und ich sage nur, was soll das denn jetzt? Was ein Scherz sein? Und er sagt, ja, die am Telefon sagen mir, falls das Kind jetzt kommt, weil doch die Wehenabstände schon so kurz sind, dann ist es quasi so die Vorbereitung, die er jetzt machen muss, falls das Kind jetzt jeden Moment rauskommt. Und ich dachte nur, ich habe gesagt, die sollen jetzt herkommen und jemanden schicken. Und wir werden das Kind hier nicht im Wohnzimmer bekommen. Ja, und ja, ein paar Minuten später hat es dann eh schon geklingelt und wir wurden dann ins Krankenhaus gebracht mit der Rettung und auch mit Blaulicht. Also es war wohl dann schon recht eilig. Die Sanitäter haben das dann so eingeschätzt in dem Zustand, in dem ich war, dass sie dann lieber mal aufs Gas drücken. Und da sind wir dann auch angekommen. Das müsste so um 10:30 gewesen sein in der Semmelweis-Klinik.
Und hat dein Mann die ganze Zeit gedacht, er fängt gleich ein Baby auf?
Ja, so ungefähr.
Sehr lustig. Wie war es dann bei Ankunft im Krankenhaus?
Ja, also ich war schon unter der Geburt, muss man sagen. Und die dort hatten dann die Ruhe weg. Die haben dann auch erstmal so die E-Card angeschaut und den Mutter-Kind-Pass und haben mich dann ins CTG angeschlossen und mir so ein Nachthemd angezogen. Und ich habe schon die ganze Zeit gesagt, also ich brauche irgendwas gegen die Schmerzen. Ich komme hier gerade gar nicht mehr klar. Und auch diese CTG hat mir überhaupt nicht gepasst. Also ich wurde da ja dann auf so eine Liege gelegt und sie meinte, ich muss auch auf der linken Seite liegen bleiben, weil sonst kann sie das CTG nicht schreiben. Es war aber, glaube ich, auch keine Hebamme, sondern ja, irgendeine Person, die da halt die Aufnahme macht. Und ich habe dann immer wieder gesagt, ich möchte aufstehen, ich muss mich anders hinlegen, es geht so nicht. Und sie hat gesagt, nein, bitte bleiben Sie so liegen. Und ich bin dann da wirklich gekauert. Im Nachhinein denke ich mir auch, warum habe ich das gemacht? Aber irgendwie, ja, habe ich mich dann dem gefügt, was sie gesagt hat. Und es hat auch Ewigkeiten gedauert. Also sie ist dann immer wieder rausgegangen und hat irgendwas kopiert oder eingescannt und hat dann gesagt, ja, es gibt jetzt gerade noch kein Kreißsaal oder keine Hebamme oder keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, bitte, du musst irgendwas machen, hol sie jetzt. Ich brauche Hilfe. Und ja, ich glaube, eine gute Stunde waren wir in diesem Aufnahmezimmer, bis sie dann gesagt hat, ja, jetzt ist ein Kreißsaal frei, Sie können aufstehen. Und ich bin von dieser Liege runtergehüpft. Und in dem Moment ist auch die Fruchtblase geplatzt im Aufnahmezimmer auf dem Boden. Das fand die Frau dann auch nicht so lustig, aber das hatte sie dann davon, dass ich mich nicht bewegen durfte die ganze Zeit. Ja, und wir durften dann in den Kreißsaal gehen. Und das Schöne war, in dem Moment kam dann auch die Hebamme, die Dienst hatte in der Nacht. Und das war die liebe Hebamme vom Geburtsvorbereitungskurs. Und in dem Moment wusste ich, jetzt wird alles gut. Und was ich jetzt gerade vergessen habe, bei der Aufnahme hat die Person mich noch untersucht, und der Muttermund war 4,5 Zentimeter geöffnet.
Okay, hat dann die Hebamme, als ihr im Kreißsaal wart, nochmal geschaut? Hatte sich dann in der Stunde schon was verändert?
Ja, in der Stunde ist der Muttermund bis auf 6 Zentimeter geöffnet gewesen.
Okay, und wie ging es dann weiter im Kreißsaal?
Ja, wir hatten ja alles Mögliche schon in der Theorie gelernt, bezüglich Positionen und was man nicht alles machen kann. Und ich wusste aber dann in dem Moment gar nicht, was ich machen soll. Die Hebamme hat mir vorgeschlagen, ich könnte mich aufs Bett knien. Also er hat das Bett dann in so eine aufrechte Position gebracht und ich konnte mich draufknien und mich dann mit den Armen festhalten an der Lehne vom Bett. Und das war auch gut und die Position habe ich auch die ganze Zeit dann eingehalten. Mir war wahnsinnig heiß. Ich habe dann mir erstmal alles vom Leib gerissen und mein Mann hat mich die ganze Zeit mit kalten Tüchern abgetupft und mir Wasser gegeben, weil ich echt das Gefühl hatte, ich verbrenne innerlich. Es war ja auch mitten im Januar und ich habe dann gesagt, alle Fenster müssen bitte sofort aufgemacht werden. Also ich habe einfach nur geschwitzt und war völlig in diesem Prozess und ich konnte auch gar nicht aktiv irgendwas beisteuern oder machen. Also ich habe das Gefühl gehabt, mein Körper macht das die ganze Zeit und ich versuche nur irgendwie Schritt zu halten und zu atmen und ja, einfach dabei zu sein.
Wie lange hat es denn noch gedauert, bis dein Sohn kam?
Ja, das ging relativ schnell. Also es war ungefähr 11:30, wie wir im Kreißsaal waren und erst um 0:25 geboren. Also eine gute Stunde waren wir dann im Kreißsaal. Ich hatte auch immer wieder gefragt, ob ich bitte eine PDA haben kann oder irgendwas gegen die Schmerzen. Aber da hat dann auch die Hebamme gesagt, das ist leider zu spät. Da werden wir leider nichts mehr für sie tun können. Und sie hat mir dann geholfen mit der Atmung und mit allem. Aber für ein Schmerzmittel war es dann leider zu spät. Und ja, ich habe dann auch gespürt, dass mein Sohn kommt. Und sie hat mir gesagt, wenn du das Gefühl hast zu pressen, dann press mit. Das habe ich auch gemacht. Zweimal und dann war er schon da.
Wow, zwei Presswehen, das war echt schnell.
Ja, es war wahnsinnig schnell und ich habe das wirklich gar nicht realisiert alles. Also gerade saß ich noch bei meinem Geburtstagsessen und plötzlich habe ich dieses Kind in der Hand. Es gibt noch eine kleine lustige Nebengeschichte. Mein Mann und ich haben uns am 13. Juli 2012 kennengelernt und wir wollten gerne am 13. Juli 2019 dann heiraten. Und in Wien muss man immer ein halbes Jahr im Vorhinein oder kann man ab 6 Monate im Vorhinein die Termine online reservieren. Und ich habe dann noch zu ihm gesagt, als wir am Abendessen zusammensaßen, du musst bitte unbedingt heute Nacht um 0:01 diesen Termin reservieren beim Standesamt, damit wir unseren Wunsch, Hochzeitstermin bekommen. Und er hat dann tatsächlich versucht, um 0:01 diesen Termin zu reservieren, aber da das Kind um 0:25 kam, kann man sich vorstellen, in welcher Situation er da gerade war und dann nicht alle Daten gut eintippen konnte. Und er hat das dann auch wieder verworfen nach einer Minute.
Ich stelle
Also
mir
ja.
gerade vor, wie er da steht, versucht, dich mit kalten Tüchern abzutupfen und mit der anderen Hand den Hochzeitstermin zu reservieren. Habt ihr
Ja,
trotzdem einen Hochzeitstermin bekommen, den Wunschtermin?
dass er überhaupt noch dran gedacht hat, war ja auch eine Wahnsinnsleistung. Wir haben dann leider den 13.7. nicht bekommen, aber wir haben dann am 13.8. geheiratet und haben dann den Termin einen Monat später reserviert. Also es ist ein bisschen ruhiger zum Liegen bei uns.
Ja, nochmal zur Geburt gekommen. Zwei Presswehen. Dein Sohn war da, warst du immer noch in diesem, ja, quasi Vierfüßlerstand oder kniend über dem Bett?
Ja, genau. Ich habe gekniet über dem Bett und der Kleine ist dann rausgekommen und die Hebamme hat ihn so aufgefangen und unter mich gelegt und die Nabelschnur war ja noch dran und sie hat mir dann gesagt, wie ich ihn aufnehmen soll und mich umdrehen soll, dass ich ihn gleich auf meine Brust nehmen kann. Das war wirklich faszinierend, also plötzlich dieses Kind zu sehen. Ich habe das irgendwie gar nicht zusammengebracht. Also jetzt warst du so lange schwanger und plötzlich ist das Kind da, aber dass es dann wirklich meins ist und er so perfekt ist und so fertig und man wusste es ja einfach nie, wie er aussieht. Das war wirklich unglaublich schönes und tolles Gefühl und ich war so voller Adrenalin. Das war wirklich unglaublich.
Ja. Hast du ihn dann gleich angelegt oder habt ihr gewartet, bis die Plazenta hinterherkommt?
Sie haben mir den Kleinen dann auf die Brust gelegt und Handtücher drüber gemacht und er hat direkt an seiner Hand so genuckelt und so gesaugt. Dann hat die Hebamme auch gesagt, ja, leg ihn gleich mal an und er hat auch direkt connected und gesaugt, was das Zeug hält. Also als war auch wieder so faszinierend, dass ein Baby zur Welt kommt und direkt weiß, was es zu tun hat. Und die Plazenta kam dann erst so 10 Minuten, 10, 15 Minuten später. Da meinte sie dann, versucht nochmal kurz zu pressen und sie hatte dann so ein bisschen nachgeholfen. Also es war jetzt nicht schmerzhaft, aber sie kam dann so in einem Rutsch noch raus. Aber es wurde erst die Nabelschnur ausposieren gelassen und dann kam die Plazenta.
Okay, das heißt, war die Nabelschnur dann schon abgenabelt oder habt ihr Plazenta und Kind noch zusammengelassen, dann abgenabelt?
Gute Frage. Ich glaube, es wurde erst abgenabelt. Ja, muss so gewesen sein. Also erst wurde ausposiert, dann abgenabelt und dann hat sie die Plazenta rausgeholt. Glaube ich. Bin
Ja.
ich mir relativ sicher, ja.
Wie lange wart ihr dann noch im Krankenhaus und wie war das Wochenbett für dich?
Wir waren 2 Nächte im Krankenhaus, wenn man die erste mitrechnet. Also er ist ja nach Mitternacht gekommen, dann war ja nur noch so eine halbe Nacht da und dann noch mal eine Nacht. Und dann, also ich bin auf ein Dreibettzimmer alleine gekommen. Das war total schön, weil dann hat man auch sehr ruhig ankommen können. Und dann wurde irgendwann in der zweiten Nacht noch eine andere Frau auf das Zimmer gebracht. Die war auch total lieb und alles. Aber irgendwie dachte ich mir, jetzt möchte ich dann nach Hause und in meine eigenen vier Wände. Deswegen habe ich mich dann nach der zweiten Nacht drum bemüht, dass wir nach Hause können. Und das war auch total schön, aber gleichzeitig auch total irre, dann mit diesem Kind nach Hause zu kommen. Und ja, bei mir sind dann auch erstmal alle Dämme gebrochen. Ich habe dann auch sehr geweint, aber einfach, weil so viele Gefühle einfach in mir waren und ich glaube auch Hormone. Ja, und wir sind dann ganz gut angekommen. Ich habe dann wieder Kontakt zu der Hebamme aufgenommen. Die war aber krank und hat mir dann einen Ersatz geschickt und die war wirklich wahnsinnig lieb und ganz toll. Also eine wahnsinnig erfahrene und liebe Hebamme. Die hat dann den Kleinen immer gewogen und angeschaut, aber es hat sich alles gut entwickelt. Er hatte auch sehr schnell sein Geburtsgewicht wieder. Allerdings gab es dann noch ein Thema, da war er 2,5 Wochen alt und hat plötzlich begonnen, ganz komisch zu atmen und ganz viel zu weinen und wir konnten ihn einfach nicht beruhigen. Und er hat so komisch geröchelt. Dann sind wir direkt zum Kinderarzt und der hat uns dann auch ins Krankenhaus weiter überwiesen. Und dort wurde ein Test gemacht auf das RS-Virus und der war positiv. Und dann mussten wir leider stationär aufgenommen werden und waren dann für über eine Woche im Krankenhaus mit dem Kleinen. Also er war ja gerade 2,5 Wochen alt und er wurde da nicht beatmet, aber es gibt da so eine Sauerstoffmaske, die die Kinder aufs Gesicht bekommen, damit einfach die Sauerstoffsättigung im Blut wieder hochgeht. Also diese Luft, die sie da bekommen über die Maske, die ist mit Sauerstoff angereichert und dann, ja, soll es dem Kind bald besser gehen. Weil durch dieses RS-Virus, ja, so genau kann ich es jetzt nicht erklären, ich bin keine Medizinerin, aber dadurch eben sinkt die Sauerstoffsättigung im Blut, weil irgendwelche Lungengefäße entzündet sind. Und ja, da mussten wir dann leider bleiben und das war für mich auch eine Katastrophe, weil man ist selber noch im Wochenbett und muss selber erstmal zurechtkommen mit dem Stillen und mit dem Wochenbett. Aber Ja, das musste dann leider sein und er hat sich auch zum Glück erholt und wir konnten dann nach Hause gehen nach 8 Tagen, glaube ich. Aber das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, das Wochenbett. Und mein Mann hatte auch einen Monat sich freigenommen. Den haben wir dann halt auch viel irgendwie im Krankenhaus und mit dem kranken Kind verbracht. Aber im Nachhinein waren wir einfach nur froh, dass es ihm besser geht und dass er das gut überstanden hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr schwierige Erfahrung ist im Wochenbett. Ja. Wann habt ihr denn dann beschlossen, dass ihr ein zweites Kind wollt? Oder habt ihr es überhaupt beschlossen oder war es wieder eine Überraschung? Eine kurze Unterbrechung von der heutigen Geburtsgeschichte mit Leni. Ich habe eine große Bitte an dich. Und zwar, dass wenn du es noch nicht gemacht hast, dass du bitte den Podcast in deiner Podcast-App abonnierst und ihm eine Bewertung hinterlässt, eine Sternebewertung, beziehungsweise in Apple Podcast auch gerne zwei, drei Sätze dazu schreiben, warum dir der Podcast gefällt. Es ist mein Anliegen, diese Geburtsgeschichten wirklich so vielen werdenden Eltern wie möglich mit auf den Weg geben zu können. Und wenn du den Podcast abonnierst und bewertest, dann hilft mir das einfach im Podcast-Ranking in den Apps ein bisschen höher zu rutschen. Und ich möchte auch weiterhin, dass der Podcast ein kostenloses Angebot bleibt. Trotzdem habe ich natürlich auch Aufwand und Kosten, den Podcast zu produzieren und freue mich immer über Spenden auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und jetzt geht es weiter mit Lenis Geburtsgeschichte.
Ja, wir waren uns eigentlich immer einig, dass wir auf jeden Fall ein zweites Kind möchten und haben dann so quasi ab dem ersten Geburtstag von unserem Sohn es mehr oder weniger drauf angelegt. Also haben dann keine Verhütung mehr eingesetzt und auch gesagt, ein Kind wäre jetzt willkommen, wenn es kommen möchte. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Zyklus, weil ich auch meinen Sohn noch gestillt habe. Und zwar habe ich ihn gestillt, bis er 20 Monate alt war. Und mein Zyklus hat erst wieder eingesetzt, da war ungefähr 18 Monate alt. Das heißt, ich hatte eine Periode und danach war ich dann natürlich gleich total aufgeregt, weil ich mir dachte, jetzt kann das passieren, jetzt kann ich wieder schwanger werden. Und ja, ich bin dann auch gleich schwanger geworden. Das heißt, ich hatte nur eine Periode und bin dann im ersten Zyklus mit unserer Tochter schwanger geworden.
Wie hast du es gemerkt, dass du schwanger bist?
Also ich dachte mir eigentlich, es kann nur so sein, dass ich jetzt schwanger bin, weil wir zum Eisprung Geschlechtsverkehr hatten, natürlich. Im Nachhinein bedeutet das gar nichts, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da. Ich kannte meinen Zyklus nicht, deswegen wusste ich eigentlich auch nicht so genau, wann der Eisprung ist. Und ich habe es eigentlich dann bemerkt, weil ich ja meinen Sohn noch gestillt habe, dass mir plötzlich die Brustwarzen extrem wehgetan haben. Und das haben sie nie. Also weder am Anfang vom Stillen noch sonst irgendwann. Ich hatte nie eine Brustentzündung oder irgendwelche Probleme beim Stillen. Und es war plötzlich so empfindlich und ich dachte mir, das gibt's nicht. Warum tut das jetzt so weh? Bestimmt bin ich schwanger. Weil das hatte mir eben die eine Freundin, die schon von mir ein Kind hatte, erzählt, dass sie das gespürt hat, als sie wieder schwanger war, dass ihr das Stillen so wehgetan hat. Und das habe ich mir dann auch gedacht. Habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht, zu dem Tag, wo ich mir ausgerechnet hätte, wenn meine Periode wieder gekommen wäre, wenn ich wieder im gleichen Zyklus wäre wie vor der Schwangerschaft, was ja auch nicht unbedingt so sein muss. Aber der Test war negativ. Und die Schmerzen haben aber angehalten beim Stillen. Und ich habe dann immer wieder Tests gemacht, alle paar Tage. Dachte mir so, das gibt es doch nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin schwanger. Ich glaube es so feste, aber die Tests sind negativ. Und dann eines Morgens habe ich mir gesagt, so, das ist jetzt der letzte Test, den ich mache. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Und dann lasse ich es auch gut sein. Und der Test war dann positiv. Und den durfte unser kleiner Sohn daneben, der war da gerade 1,5 und hat ihn dann dem Papa gebracht und ihn damit aufgeweckt.
Oh, sehr süß. Wie
Ja.
hat der Papa reagiert?
Ja, der war erstmal ganz verschlafen und wusste gar nicht, was los ist, aber hat sich dann natürlich auch total gefreut, dass es so schnell geklappt hat. Und ja, wir waren total aus dem Häuschen. Unser kleiner Sohn hat es noch nicht wirklich verstanden. Wir haben dann schon ihm immer wieder gesagt, dass ein Baby kommt, aber wirklich verstanden hat das, glaube ich, wirklich erst, als sie dann zur Welt gekommen ist.
Ja, wie ging es dir diesmal in der Schwangerschaft im ersten Trimester? Hast du hier Übelkeit?
Ja, ganz am Anfang ging es mir eigentlich erstmal gut. Ich hatte mir dann auch wieder direkt einen Frauenarzttermin vereinbart, weil ich auch sehen wollte, ob die Schwangerschaft intakt ist und ob alles gut ist. Und als ich dann dort in der Praxis war, hat der Gynäkologe erst den normalen HCG-Wert genommen vom Urin. Der war auch wieder positiv, aber dann hat er dann Ultraschall gemacht und gesagt, er kann nichts erkennen. Also es ist nichts zu sehen. Weder eine Und ich glaube, die Gebärmutterschleimhaut war vielleicht schon aufgebaut. Aber es war auf jeden Fall nichts zu sehen in dem Moment. Und ich habe dann gesagt, ja, was heißt das jetzt? Ist kein Baby da? Und dann sagt er, nee, momentan ist kein Baby da. Also er hat mich da auch so ein bisschen im Regen stehen lassen, weil ich dachte, ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt abgegangen oder was passiert hier? Und er hat gesagt, wir nehmen jetzt nochmal den HCG-Wert aus dem Blut und sie kommen dann nach dem Wochenende nochmal und dann nehmen wir es wieder. Und anhand dessen kann man dann ablesen, ob eben die Schwangerschaft intakt ist und ob sich das HCG erhöht. Und ich bin dann raus aus der Praxis und war erstmal völlig ja, verwirrt, weil ich dachte, jetzt freue ich mich einerseits, dass der Test positiv ist, aber auf der anderen Seite sagt mir der Gynäkologe, da ist nichts zu erkennen. Also das war ein wirklich ganz komisches Wochenende, weil ich jetzt nicht wusste, bin ich schwanger oder nicht und kann ich mich freuen oder soll ich trauern. Aber nach dem Wochenende hatte sich dann der Wert erhöht und beim nächsten Ultraschall war dann zum Glück auch schon ein, ja, wie heißt das, Fruchthöhle. Irgendwas war dann auf jeden Fall schon zu sehen, das darauf hindeutet, dass das Baby sich gut eingenistet hat. Aber von der Übelkeit war es leider nicht besser als beim ersten Mal, sogar ehrlich gesagt schlimmer. Man hat ja schon irgendwie dann 1,5 Jahre Elternsein und schlecht schlafen in den Knochen, plus das Stillen. Das heißt, körperlich war ich jetzt auch nicht so fit wie vor der ersten Schwangerschaft. Und dann ging es mir wirklich sehr schlecht. Also die Übelkeit war fast noch schlimmer. Ich war unglaublich müde. Ich bin auch ständig eingeschlafen. Ich bin auch teilweise abends um 18 Uhr eingeschlafen. Zum Glück war mein Mann noch in Elternzeit anfangs, als ich frisch schwanger war und er konnte dann wirklich alles abfedern. Aber auch ich musste mich auch von der Arbeit krank schreiben lassen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich hatte leider wieder Pech, was diese Medikamente betrifft. Also ich habe wieder ein Medikament verschrieben bekommen, das mir aber nicht gegen die Übelkeit geholfen hat. Es hat mich einfach nur wahnsinnig müde gemacht. Und ich habe dann recherchiert online im Internet, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und da habe ich herausgefunden, dass es ein gutes Medikament gibt gegen Übelkeit in den Niederlanden und in Frankreich und habe das dann auch ausfindig gemacht bei einer Apotheke in Wien. Aber die meinten dann, wir brauchen auf jeden Fall ein Rezept von einem Arzt, damit wir das aushändigen können. Und weder mein Gynäkologe noch meine Hausärztin haben mir das Rezept ausgestellt, weil sie meinten, sie können das nicht verantworten für ein Medikament, das hier nicht offiziell, ich weiß nicht, ob es an der Zulassung war oder weil sie das Medikament selber nicht kannten. Aber ja, ich kam leider nicht an dieses Medikament und war dann völlig verzweifelt, aber habe mich dann meinem Schicksal hingegeben und mir ging es einfach sehr schlecht wieder für einige Zeit. Habe wieder Gewicht verloren, aber nach den ersten 3 Monaten oder sagen wir wieder so 14 bis 16 Wochen ging es dann auch wieder bergauf, zum Glück.
Mein Sohn will sprechen.
Der mischt auch mit.
Genau. In der Zeit zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft hat ja die Semmelweis-Klinik geschlossen. Wie hast du dich denn für einen neuen Geburtsort entschieden?
Ja, ich dachte mir, ich versuche wieder mein Glück bei der St. Joseph Klinik. Inzwischen wurde aber dann schon diese Anmeldung zur Geburt ein bisschen anders gemacht. Da musste man sich dann online einwählen und konnte dann 3 Präferenzen angeben. Da habe ich natürlich dann auf den Platz 1 wieder St. Joseph gesetzt. Aber gleichzeitig habe ich noch dort angerufen oder eine E-Mail hingeschickt. Ich weiß es gerade gar nicht, weil die haben separat nochmal ein Kontingent, das sie vergeben. Zumindest war es damals so. Und über dieses Kontingent habe ich dann eine Zusage bekommen für einen Platz dort.
Und hast du sonst noch in dieser Schwangerschaft irgendwas geburtsvorbereitend gemacht?
Also inzwischen gab es ja den Geburtsgeschichten-Podcast, den habe ich mir immer angehört, auch immer mittwochs, weil da hatte ich nämlich Akupunktur. Das habe ich übrigens bei meinem Sohn auch gemacht, Akupunktur. Das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Also geburtsvorbereitende Akupunktur habe ich wieder gemacht. Und sonst eigentlich nichts großartig. Ich war irgendwie eingespannt mit dem Großen. Und es war ja auch Corona, immer mal wieder ein Lockdown. Also so viel Fokus konnte ich leider gar nicht auf die Schwangerschaft legen. Aber die Akupunktur hat mir gut getan und ansonsten habe ich halt so Sachen wie Datteln essen und mich entspannen und mal eine Schwangerschaftsmassage gemacht. Das hat mir ganz gut getan. Und ja, die Schwangerschaft war aber dann auch komplikationslos. Ich war nur einfach wesentlich mehr erschöpft als bei der ersten Schwangerschaft.
Hattest du dich damit auseinandergesetzt, dass ja oft zweite Geburten schneller gehen als erste und deine erste war schon so schnell? Hattest du irgendwie Angst, es nicht rechtzeitig ins Krankenhaus zu schaffen?
Ja, absolut. Also die erste Geburt hat 3 Stunden gedauert von der ersten Wehe bis zur Geburt, also bis das Kind dann da war. Und ich habe mir immer wieder gesagt, auch im Spaß, also das Kind wird mir beim Niesen rausfallen, wenn das so weitergeht. Ich hatte wirklich Respekt davor, weil wir haben hier keine familiäre Unterstützung. Und unser größtes Problem war eigentlich, was machen wir mit unserem Sohn? Weil wenn die Geburt in der Nacht losgeht, dann kann nicht einfach mein Mann mich begleiten. Wir bräuchten dann jemanden für unseren Sohn. Und zu dem Zeitpunkt war einfach sein Schlaf und sein, ja, auch die Gewöhnung an andere Personen nicht so gut, dass wir ihn hätten jetzt einfach irgendwo hinbringen können zu jemand anderem. Wir hatten uns dann schon so ein paar Personen zusammengestellt, also gute Freunde und auch mein Bruder, die dann im Notfall ihn übernommen hätten. Aber bei uns war eigentlich, stand eigentlich nicht zur Debatte, dass das Kind nachts kommt. Das musste irgendwie tagsüber kommen, dass wir den Großen entweder im Kindergarten haben oder eben bei Freunden oder meinem Bruder unterbringen können. Das war eigentlich so unsere größte Sorge, weil, ja, wie gesagt, es wird dann sicherlich auch wieder sehr schnell gehen und da hatten wir uns schon wirklich Gedanken gemacht, wie das dann wohl laufen wird. Ich hatte es auch tatsächlich nochmal bei der St. Joseph Klinik angesprochen, als ich mein Aufnahmegespräch hatte, dass die erste Geburt sehr schnell ging, also dass sie da bitte auch Bescheid wissen und quasi am besten schon die PDA vorbereiten, wenn ich anrufe. Aber ich glaube, das wurde dann nicht so ernst genommen.
Okay, also obwohl du beim ersten Mal keine PDA hattest, hättest du diesmal gerne eine gehabt.
Ja, dann erst recht. Da wusste ich ja schon, was auf mich zukommt. Also da hätte ich sie auch wieder sehr gerne genommen. Aber ja, ich erzähle dann mal, wie es weiterging.
Genau, wann ging denn dann die Geburt los?
Genau, es war wieder ein paar Tage vor dem Termin. Also am 8. Mai wäre der errechnete Termin gewesen und am in der Nacht auf den 4. Mai habe ich schon gespürt, dass irgendwas komisch ist. Ich bin so um 1:30 Uhr nachts wach geworden und dachte mir, der Bauch wird immer wieder hart, ich muss auch immer wieder zur Toilette. Das war ja auch in der ersten Geburt guter Indikator dafür, dass es jetzt losgeht. Ich konnte dann auch nicht gut schlafen. Wir haben mit unserem Sohn im Familienbett geschlafen und das hat mich irgendwie dann gestresst. Ich wollte auch nicht neben jemanden liegen oder irgendjemanden neben mir haben. Dann bin ich aufs Sofa gegangen und habe versucht, mich zu entspannen und habe dann auch versucht, in der Serie zu schauen, um mich abzulenken, aber es hat alles nichts gebracht. Bin dann die ganze Zeit herumgetigert und mein Mann ist immer relativ früh aufgestanden zu der Zeit, weil er beruflich immer früh raus musste. Und er ist dann so um 5 rübergekommen zu mir und hat sich erkundigt, was dann los ist. Und ich meinte so, ich weiß auch nicht so recht, aber geh mal lieber nicht zur Arbeit heute. Ich glaube, das Baby könnte kommen. Und ja, dann hatten wir noch unseren Sohn, den haben wir dann auch wach gemacht um 6 und ihn fertig gemacht und direkt im Kindergarten angerufen, ab wann dann Kinder gebracht werden können, weil normalerweise habe ich ihn immer so um 8:30 oder 9 gebracht. Und die meinten dann so, ja, wir sind schon da um 7, wir können den gerne bringen. Dann hat mein Mann ihn direkt um 7 dort abgeliefert, da war noch kein einziges Kind da, nur er. Und ich habe dann im Nachhinein noch festgestellt, das war dann auch der Moment, wo ich wirklich loslassen konnte. Weil vor 7 hatte ich so alle 3 bis 4 Minuten oder 4 bis 5 Minuten Wehen. Und als dann mein Sohn aus der Türe war, ich hatte noch geholfen, ihn anzuziehen und fertig zu machen und Zähne zu putzen, alles irgendwie mit zusammengebissenen Zähnen. Aber sobald er aus der Tür war, konnte ich total loslassen und habe mich dann auf meinen Ball gelegt. Ich hatte so einen riesengroßen Gymnastikball, da konnte ich mich so drauf stützen und auf den Boden knien und das hat mir richtig gut getan. Und dann konnte ich auch wirklich loslassen. Ich habe dann die Fenster aufgemacht, die Sonne hat gescheint, ich habe mir Musik angemacht und dann wusste ich, okay, das Baby kann jetzt kommen. Und habe dann zwischen den Wehen noch meine Tasche fertig gepackt, ganz gemütlich, und eine Banane gegessen und habe dann quasi gewartet, bis mein Mann wieder zurückkommt.
Und seid ihr dann wieder mit dem Krankentransport ins Krankenhaus gefahren?
Genau, ja. Da haben wir wieder einen Krankentransport gerufen und die haben uns dann zur St. Joseph Klinik gebracht. Leider, weil Corona war, durfte mein Mann da nicht mitfahren. Der musste sich dann irgendwie ein Taxi nehmen und hinter uns herfahren. Das war ein bisschen komisch. Und er durfte leider auch nicht mit raufkommen. Also er durfte mich dann bis zur Türe bringen und ich musste mich dann anmelden und alleine in das Aufnahmezimmer gehen. Das fand ich auch ein bisschen traurig. Zumal, ja, es war jetzt meine 2. Geburt, ich kannte das schon alles, aber für Erstgebärende ist es sicherlich auch nicht schön, wenn man dann ganz auf sich alleine gestellt ist. Aber ja, das wusste ich schon, wie die Regelungen im Vorhinein sind im Krankenhaus. Mein Mann hatte sich auch zum Glück jeden Tag testen lassen, dass er dann einen negativen Test vorweisen kann. Aber trotzdem, ja, wurde ich dann erstmal alleine aufgenommen. Das war dann so um 8 Uhr, dass wir im Krankenhaus waren. Und da hat dann die Hebamme auch wieder ein CTG geschrieben und mich untersucht. Der Muttermund war 4 bis 5 Zentimeter offen. Und sie hat mir dann auch wieder diesen CTG-Gurt dran gemacht. Aber der hat mich auch wie beim ersten Mal wieder wahnsinnig gestört. Und ich fand es total unangenehm, diesen Knopf auf dem Bauch zu haben. Und ich habe dann auch gesagt, ich kann so nicht liegen. Geht einfach nicht. Ich stelle mich hin und ich knie mich hin. Und das hat sie dann auch einfach hingenommen. Also ich hatte dann gesagt, ja, Sie wissen ja schon, das ist ja schon Ihr 2. Kind, machen Sie mal. Und sie hat dann wirklich relativ lange CTG geschrieben. Ich glaube 45 Minuten oder so. Und ist dann wieder in dieses Aufnahmezimmer gekommen und hat dann gesagt, gut, ja, die Geburt ist in Gange, Sie können jetzt Ihren Mann anrufen. Der stand ja immer noch ganz nervös unten vorm Krankenhaus und wusste nicht, was passiert. Da war es dann 9 Uhr und da durfte mein Mann dann reinkommen und wir sind in den Kreissaal gegangen.
Und wie ging es dann im Kreissaal weiter?
Kreißsaal habe ich dann auch gleich wieder gesagt, ich hätte bitte gerne was gegen die Schmerzen, so schnell wie möglich. Und sie meinten dann, ja, PDA geht jetzt nicht so gut oder keine Ahnung, versuchen wir es erstmal mit Buskopan. Und ich dachte mir so, boah, soll es ein Scherz sein? Also Buskopan, das kenne ich halt von Magenschmerzen. Aber gut, besser als nicht. Dann meinte sie, ja, bitte, rein damit. Und dann haben sie versucht, mir einen Zugang zu legen. Und das hat einfach nicht geklappt. Also sie haben das versucht, mir in die Hand zu legen. Aber ich hatte ja auch ständig Wehen, irgendwie alle 2, 3 Minuten. Also ich konnte dann auch nicht Ewigkeiten stillhalten. Dann hat sie da ein paar Mal reingepiekst, aber es ging nicht. Dann hat sie eine andere Hebamme geholt, die hat das dann auch nicht bekommen. Dann habe ich auch gesagt, komm Leute, lasst es gut sein. Sie haben mir dann angeboten, in die Wanne zu gehen. Da gab es nämlich zum Glück auch eine Badewanne im Kreißsaal. Das habe ich dann auch dankend angenommen und bin in die Wanne. Und das war auch wirklich sehr angenehm. Also das war ein gutes Gefühl und die Wärme und das Wasser hat mir gut getan. Ich habe mich auch immer an diesem Griff von der Badewanne so festgehalten, als die Wehen kamen, dass ich mir dachte, ich reiße diesen Griff jeden Moment aus. Und ja, mein Mann meinte auch, also zu beiden Geburten hat er immer gesagt, er hat das Gefühl gehabt, er ist beim Exorzismus dabei. Also ich muss auch wohl so geschrien haben. Ich habe da leider nicht diese Kontenance behalten und konnte da gut atmen und summen, sondern ja, ich war eher von der anderen Sorte. Ja, aber in der Badewanne war es auf jeden Fall gut. Und die Hebamme hat dann gesagt, ich möchte noch mal nach deinem Muttermund tasten. Und ich habe gesagt, nee, du kannst jetzt nicht tasten, das Baby kommt. Also ich habe schon gespürt, irgendwas drückt dagegen. Ich wollte nicht, dass sie jetzt dann noch anfasst. Und so war es dann tatsächlich auch. Also die Kleine ist dann auch wieder relativ schnell gekommen. Um 9 Uhr waren wir im Kreißsaal und um 9.44 Uhr ist sie geboren. Also mein Mann ist dann wirklich nur noch zum Showdown gekommen. Ich war wieder auf den Knien und habe mich nach vorne gebeugt und das war wirklich unfassbar. Also im Nachhinein wünschte ich auch, ich hätte es irgendwie auf Video. Die Kleine ist dann so aus mir rausgetaucht einfach. Also sie ist rausgekommen und die Hebamme hat sie, glaube ich, ein bisschen so gehalten und hat sie unter mir durchgegeben und man hat dann durch das Wasser durch das Baby gesehen, das ja noch nicht atmet, weil es unter Wasser ist. Die Nabelschnur war auch um den Hals gewickelt. Das musste sie dann runter machen. Aber das war echt unglaublich. Und dann habe ich sie so wie bei König der Löwen, habe ich sie so aus dem Wasser genommen und so über mich gehalten. Also es war echt cool. Wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Und ja, es ging auch wieder mit ganz wenigen Presswehen, dass die Kleine rausgekommen ist.
Das klingt sehr schön. Wie lange wart ihr diesmal noch im Krankenhaus?
Eine Sache würde ich noch gerne dazu erzählen. Und zwar hatte ich bei meiner Tochter einen Dammriss zweiten Grades. Das hatte ich bei meiner ersten Geburt nicht. Das ist auch verwunderlich. Bei meiner ersten Geburt hatte ich eine Schürfung. Die war relativ unangenehm, weil es sich wirklich so angefühlt hat, wenn man sich jetzt irgendwo auf der Haut aufschürft. Also es hatte einfach gebrannt und war geschwollen. Und ja, dann wurde mir gesagt, sie haben einen Dammriss und der muss genäht werden. Das fand ich natürlich nicht so besonders toll. Aber ja, die Kleine lag dann schon auf meiner Brust und hat getrunken. Und dann kam noch eine Ärztin hinzu und die hat mich dann versorgt. Ich bin dann als dritte Person auf ein Dreibettzimmer gekommen. Da waren schon 2 andere Mamas. Aber in dem Fall habe ich das eigentlich total genossen, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich mal nur Zeit für mich und für mein Baby. Und der Große ist zu Hause beim Papa. Und ich kann jetzt mal ankommen mit der Kleinen. Und ich bin dort auch dann 2 Nächte geblieben. Und ich hatte mir, glaube ich, am ersten oder am zweiten Tag extra einen Spiegel mitgenommen, dass ich mir diesen Dammriss anschauen kann. Und ich weiß nicht, ich hatte mich davor nie so sehr über diese Art von Verletzung informiert. Ich dachte einfach immer, ein Dammriss ersten Grades ist vielleicht 1 Zentimeter lang und einer zweiten Grades 2 Zentimeter lang. Also ich dachte, die Gradzahl bezieht sich auf die Länge und nicht auf die Tiefe vom Gewebe. Und als ich mir das dann angeschaut habe mit dem Spiegel, da bin ich fast vom Klo wieder gefallen. Ich dachte, oh Gott, was ist denn da passiert? Da waren so viele Stiche und ich habe es nicht für möglich gehalten. Aber im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass eben die Gradanzahl die Gewebeschicht betrifft und nicht die Länge des Risses. Aber das ist auch sehr gut verheilt, muss ich sagen. Es war überhaupt nicht schmerzhaft. Also nach dieser Erfahrung, es zu sehen, das war eigentlich schon der größte Schreck, aber es war überhaupt, also so gut verheilt, war gar kein Problem. Da war die Schürfung, ehrlich gesagt, unangenehmer. Und
auch
ja, mit
spannend,
der Kleinen.
weißt du, wie viele Stiche du hattest, weil du gerade gesagt hast, du warst so erschreckt zu sehen, wie viele Stiche da sind?
Ja, viele. Also sicherlich 5, 6, 7. Also es waren viele. Ich dachte, ich hatte mich auf 2 Stiche oder so eingestellt zu
Ja.
sehen. Deswegen war ich komplett verwirrt.
Ja,
Aber
also
ja,
ich hatte
es.
jetzt ja auch gerade einen Dampf des zweiten Grades und ich hatte auch genau 5 Stiche und ich kann es wirklich auch nur empfehlen, sich das mal mit dem Spiegel anzuschauen, um einfach zu wissen, was los ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe das dann auch gut versorgen können. Also ich habe da verschiedene Sachen vorbereitet schon im Vorhinein. Also so Calendula und Eichenrinde. Und ja, dem Krankenhaus haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was gegeben. Also es ist auch wirklich gut verheilt. Es war gar nicht so schlimm. Und ich habe es auch unter der Geburt nicht gespürt. Also war alles in Ordnung.
Nee.
Ja, und nach 2 Nächten sind wir dann nach Hause zurückgekehrt am Vormittag und haben die Kleine dann in ihr neues Zuhause gebracht. Der Große war noch im Kindergarten und durfte sie dann am Nachmittag kennenlernen.
Wie war das für ihn, auf einmal ein Baby zu Hause zu haben?
Ja, wir fanden das eigentlich lustig, weil er immer wieder dann auf meinen Bauch gezeigt hat und gesagt hat, Baby und den Namen, weil wir eben den Bauch halt immer benannt hatten mit dem Namen vom Baby. Und er dachte einfach, mein Bauch heißt so, weil wir ihm das jetzt 9 Monate erklärt hatten und dass dann plötzlich ein Baby ist. Ja, das war irgendwie nicht so ganz, war nicht so ganz
Dass
geheuer,
das
aber
Baby
er
dann
war
auch
glücklich.
noch den Namen hat von deinem Bauch. Komisch.
Ja, so ungefähr. Aber er war, also die erste Begegnung war total süß. Da hat er sie ganz vorsichtig angeschaut und vorsichtig berührt und ihr auch ein Küsschen gegeben. Ja, das war dann eher so erst in den Wochen und Monaten danach, dass sich das ein bisschen schwierig gestaltet hat, dass ja, da jetzt plötzlich 2 Kinder sind, die beide Bedürfnisse haben und Wünsche und die Mama gleichzeitig brauchen und man irgendwie versucht, seine Liebe und seine Zeit fair zu verteilen. Aber die Anfangszeit war schön. Ein Wochenbett gab es jetzt nicht wirklich großartig. Also mein Mann hatte 2 Wochen frei, da konnte ich mich dann ausruhen und mit der Kleinen im Bett kuscheln. Aber dann nach 14 Tagen ist er wieder arbeiten gegangen und ich habe dann auch den Kleinen wieder zum Kindergarten gebracht und abgeholt und habe dann meinen normalen Alltag weitergelebt. Also da war dann leider nicht mehr so viel Zeit für Recovery. Aber das war auch in Ordnung, weil es mir wirklich körperlich sehr gut ging und ich habe dann einfach noch ein bisschen langsam gemacht und haben wir halt viel Puzzle gemacht und gelesen und haben einfach nicht so viel Action gemacht, aber Wochenbett in dem Sinne, wie es eigentlich gedacht ist, war jetzt nicht wirklich da.
Ja, das kenne ich. Das ist dann mit zweitem Kind immer schwer. Wie hat denn das Stillen geklappt mit deiner Tochter?
Ja, auch sehr gut. Und sie hat auch von Beginn an gleich angedockt und gleich gesaugt und gut getrunken. Diesmal gab es nur eine Besonderheit, und zwar habe ich die ganze Stillzeit nur mit einer Brust gestillt. Das war schon bei meinem Sohn meine Lieblingsbrust, und zwar die linke. Ich fand es irgendwie unangenehm, immer auf der rechten Seite zu stillen. Irgendwie habe ich da keinen guten Winkel gefunden. Und auch für ihn, also er hat immer die linke bevorzugt. Und deswegen dachte ich mir, beim zweiten Kind, dann kriegt sie einfach nur die linke. Und ja, eine Bekannte von mir ist Stillberaterin und mit der hatte ich mal dazu gesprochen und die meinte so, ja, das geht schon. Dann macht die eine einfach doppelt so viel. Und das hat dann auch gut geklappt. Also 2 Jahre habe ich nur mit der einen Brust gestillt. Also
Hattest du
optisch
gerade
macht
am
natürlich einen
Anfang,
Unterschied, aber es kommt das
hattest,
Gleiche raus.
ja, aber hattest du gerade am Anfang auch vielleicht Druckgefühl dann auf der rechten Brust, weil da kommt ja erst auch mal ein Milcheinschuss und dann hört sie auf,
Ja.
direkt zu arbeiten. Wie war das?
Ja, also ich habe schon den Milcheinschuss gespürt, aber ich habe quasi nie die Milch rausgelassen von Anfang an. Also die ist dann einfach geblieben. Ich habe die auch nicht abgepumpt oder ausgestrichen, sondern einfach immer nur die linke angelegt und dann ist es auch wieder zurückgegangen. Also hat sich der Körper dann gleich angepasst.
Sehr spannend, habe ich auch noch nie gehört. Ich meine, meine linke Brust ist auch von beiden Kindern die bevorzugte Brust und auch die, die ich mehr nehme, aber ich still ab und zu auch auf der rechten. Aber spannend, dass das auch geht, wusste ich gar nicht.
Ja, offenbar. Also ich habe sie auch lange voll gestillt und immer nur mit der einen Brust. Also das hat wunderbar funktioniert für mich.
Das ist schön. Liebe Leni, vielen Dank, dass du uns auf diese, ja, zwei sehr schnellen Geburten mitgenommen hast. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Super, vielen Dank, liebe Thea.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Geburtsgeschichten von Leni. Und auch nochmal zum Schluss jetzt die Bitte, dass, falls du es noch nicht gemacht hast, dass du den Podcast abonnierst, ihm eine Sternebewertung hinterlässt oder, wenn du die finanziellen Mittel hast, mich unterstützt auf buymeacoffee.com/geburt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.